Herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Die Redaktionskonferenz hat den gleichen Inhalt wie die meisten Debatten in Ortsvereinen meiner Partei. Wenn einem nichts mehr einfällt und das Grillfest auch schon vorbei ist, dann reden wir noch mal über Europa. Das hat sich auch in der Tat nachdrücklich geändert. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf mich herzlich bei Ihnen bedanken für die freundliche Einladung, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich bin gebeten worden, in meiner Rede einen Bogen von der aktuellen Europapolitik zur europäischen Medienpolitik zu schlagen. Vieles von dem, was Sie an Fragen gerade bei den beiden Kollegen hier gestellt haben, betrifft unmittelbar, wenn ich an den Urheberrechtsschutz denke, im Zentralen auch eine der großen europäischen Herausforderungen der nächsten Wochen, nicht der nächsten Tage. Wir sind, was die ACTA-Ratifizierung angeht, mitten in der Frage, wie geht es jetzt weiter mit dem verworfenen Abkommen. Also da lauern für uns alle, glaube ich, große Gefahren, auch große Chancen. Ich will dem Wunsch, der mir vorgetragen worden ist, dass ich was zur Europapolitik hier sagen soll, natürlich gerne nachkommen mit meinem Bericht aus Brüssel, der in den Öffentlich-Rechtlichen, die eben erwähnt worden sind, auch stattfindet. Samstags nachmittags zwischen dem Bayerischen Bilder- und Notenbüchel und der Sportschau. Können wir auch mal darüber reden, ob der nicht einen anderen Sendeplatz verdient hätte. Denn, Sie haben ja recht, Herr Strunz, die Europapolitik ist vielleicht die zentrale Innenpolitik geworden, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Ich habe mich in den letzten 20 Jahren meiner politischen Tätigkeit kontinuierlich darüber streiten müssen, wann und wie über Europapolitik diskutiert wird und in welcher Form. Und dass bei nationalen Wahlkämpfen die Europapolitik keine Rolle spielt, das ist eine der bitteren Erfahrungen, die ich als Politiker machen musste, weil es ein Politikfeld ist, das völlig unterschätzt wurde, über viele Jahre. Ich wage mal die These, dass bei der nächsten Bundestagswahl viele nationale Kollegen eine Schwierigkeit haben werden, ihr Thema in die Auseinandersetzung einzubringen, weil die Europapolitik die nächste Bundestagswahl sicher in einem entscheidenden Maße beeinflussen wird. Und ich beginne deshalb damit, dass ich die Aussage, die in diesem Land häufig getroffen worden ist, auch auf höchster Regierungsebene, die Europäische Union und der Euro seien alternativlos, für falsch halte. Die EU ist nicht alternativlos. Auch der Euro ist nicht alternativlos. Als ob es in unserem menschlichen Leben etwas Irreversibles gäbe. Alles hat eine Alternative. Und ich wünschte mir und will die Gelegenheit hier nutzen, dass wir über die Alternative zum Euro und zur europäischen Einigung reden. Sie alle, meine Damen und Herren, kennen die historische Begründung für die europäische Einigung. In den letzten 60 Jahren ist uns Einzigartiges in der Menschheitsgeschichte gelungen. Der europäische Einigungsprozess ist ein unglaubliches Erfolgsprojekt. Das kann man nicht oft genug wiederholen und man kann meiner Meinung nach nicht stolz genug darauf sein. Und je weiter Sie sich von Europa entfernen, ich habe ja das Privileg als Institutionenpräsident der Europäischen Union in der Welt, auch andere Leute, auch andere Repräsentanten kennenzulernen. Je weiter Sie von diesem Kontinent entfernt sind, desto mehr sind die Menschen fasziniert von unserer staaten- und völkerübergreifenden, friedens- und wohlstandsstiftenden Idee. Je näher Sie nach Europa zurückkommen, desto mehr wird diese Idee schlecht geredet und mit Füßen getreten. Weil wir die Erfolge dieser Idee als selbstverständlich wahrnehmen. Weil wir sagen, sie seien alternativlos, diese Erfolge. Nein, sind sie nicht. Es gibt eine Alternative zu Europa. Wir werden allerdings keine Begründung bei der jungen Generation, bei der Erasmus-Generation, bei den jungen Männern und Frauen, die in diesem Jahrhundert schon geboren worden sind oder am Ende des 20. Jahrhunderts das Licht der Welt erblickt haben, wir werden keine Legitimation und keine Begeisterung für Europa bei denen auslösen, wenn wir ihnen die Geschichte des 20. Jahrhunderts erzählen, so wichtig die ist und so faszinierend das Erfolgsprojekt ist. Gerade für die jungen Menschen brauchen wir eine neue Begründung für Europa. Und deshalb will ich den Blick in die Zukunft wenden. Wir müssen uns die Frage stellen, wie die Welt aussehen wird, in der wir politisch in der Zukunft handeln müssen. Die Alternative zur Europäischen Union, die wird in jüngster Zeit von wiedererstarkenden Renationalisierungstendenzen klar artikuliert. Der Rückzug in den vermeintlich mehr Schutz versprechenden Rahmen des Nationalstaates. Das kann ich nachvollziehen. Emotional ist das verständlich. Die Globalisierung, die entfesselten Finanzmärkte, der Klimawandel, die Migrationsprobleme, die weltweite Spekulation, die ganze Staaten in die Knie zwingt, das löst Ängste aus, tiefsitzende Ängste bei Menschen. Und der Nationalstaat erscheint da übersichtlicher, nicht nur in Deutschland, in allen Ländern der Europäischen Union ist der heimische Herd, die wärmende nationale Identität, scheinbar ein guter Schutz gegen die Fairnisse der globalisierten Welt. Aber was könnten wir denn als zersplitterter, als zerstrittener Kontinent den neuen politischen Mächten dieser Erde an Gestaltungsmacht entgegensetzen? Welche Steuerungsfähigkeit werden denn unsere europäischen Nationalstaaten 2040 bis 2050 noch haben? China hat heute 1,3 Milliarden Einwohner. Indien hat 1,1 Milliarden Einwohner. Die Europäische Union der 27, 500 Millionen. Das sind im Verhältnis zu diesen beiden Nachbarstaaten, die mit 2,4 Milliarden Einwohnern ein Drittel der Erdbevölkerung bilden, ist das ein kleiner Kontinent. 1960 betrug der Anteil der EU-27 an der Weltbevölkerung 13,3%. Heute sind es 7,3%. Die Bevölkerungsstatistiker sagen uns, 2040 wird die Welt etwa 8 Milliarden Einwohner haben, die Bundesrepublik Deutschland 76 Millionen. Das heißt, die größte Volkswirtschaft der Eurozone ist dann weniger als 1% der Erdbevölkerung. Der luxemburgische Ministerpräsident Jean-Claude Juncker, der erzählt immer einen schönen Joke. Einmal im Jahr sagt er, treffe ich den Hu Jintao. Dann nehme ich den in den Arm und dann sage ich, Hu, du und ich gemeinsam mit unseren 1,3 Milliarden Menschen, wir sind doch eine richtige Weltmacht. Na, da hat er recht. China und Luxemburg zusammen, das stellt schon was dar. Nur sagt der Juncker, wenn der wieder in Peking ist, hat er immer noch 1,3 Milliarden Einwohner und ich 500.000. Ja. Aus luxemburgischer Sicht, fügt der Juncker manchmal hinzu, ist Deutschland so groß wie China aus deutscher Sicht. Aber was ist eigentlich mit Luxemburg und China? 2050 wird Deutschland kein G8-Staat mehr sein. Heute stehen die großen EU-Länder Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien noch in der Situation, dass sie gemeinsam, also die G8-Staaten der Europäischen Union, ein Viertel des globalen Bruttosozialprodukts als Anteil haben. 2050 werden es wahrscheinlich 10% sein. Es wird eine massive und zwar schnelle Verschiebung der ökonomischen und der damit verbundenen politischen Machtbalance zugunsten aufsteigender Schwellenländer geben. Das ist eine zunächst gute Nachricht, weil es dazu führen wird, dass hunderte Millionen Menschen auf dieser Erde aus Armut befreit werden. Ob sie aus Unterdrückung befreit werden, ist eine andere Frage. Wir werden uns damit konfrontieren müssen, dass aufstrebende Mächte, China, Indien, Brasilien, Mexiko, die ASEAN-Staaten in Südostasien schließen sich gerade zu einem Binnenmarkt zusammen unter Führung von Indonesien, der auch 500 Millionen Einwohner hat und eine Währungsunion gründen will. Wir werden uns darüber im Klaren sein müssen, dass der Satz von Barack Obama, "We are a Pacific Nation", Ausdruck einer Entwicklung ist, die in den Vereinigten Staaten übrigens schon seit 10 Jahren anhält, die nicht von Barack Obama begonnen wurde, sondern von George Bush, den Schwerpunkt amerikanischer ökonomischer, politischer und nebenbei bemerkt auch sicherheitspolitischer Interessen auf den Pazifik zu legen. Die neue Triade China, USA, Indien wird die Weltwirtschaft dominieren. Die EU, die heute noch die stärkste Weltwirtschaftsmacht ist, meine Damen und Herren, kann als vierte Macht, wenn sie einig ist, dazustoßen. Wenn wir zusammenhalten, wenn wir uns in unsere Einzelteile zerlegen, dann driften wir in die weltpolitische Bedeutungslosigkeit ab. Das ist das, was auch in unserem Lande diskutiert werden muss, wenn man sagt, die EU ist alternativlos. Sie hat eine Alternative. Wenn wir sie verstärken, wenn wir die Integration vertiefen, wenn wir für die Handlungsfähigkeit auf internationaler, weltweiter, auf globaler Ebene die notwendigen Instrumentarien schaffen, ich will da gleich was zu sagen, wie ich mir das vorstelle, dann können wir das schaffen. Wenn wir es nicht tun, werden wir irrelevant. Ich will Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, die ich erlebt habe in einem Dialog mit dem zukünftigen chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping, der so ungefähr argumentiert hat, die Bipolarität der Welt, die G2, doch die Vereinigten Staaten von Amerika und hier wir Chinesen, das ist nicht das, was wir wollen. Das hat übrigens Wen Jiabao beim EU-China-Gipfel am vergangenen Wochenende wiederholt. Wir wollen eine multipolare Welt. Die bipolare Welt ist schon mal gescheitert. Und wir wollen mit Europa zusammenarbeiten. Das machen die nicht aus lauter Edelmut den Europäern gegenüber, sondern weil sie natürlich auch Angst haben vor einer Konfrontation mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und weil sie nicht eine einseitige Abhängigkeit ökonomisch wollen, so wenig wie wir sie wollen sollten. Und ich hatte das Privileg, dann als der Vertreter der EU dort antworten zu müssen, habe gesagt, ja, im Prinzip sind das auch unsere Vorstellungen, dass wir nicht mehr in einem Wettbewerb von nationalen Volkswirtschaften miteinander stehen, sondern in einem Wettbewerb oder einer Kooperation von Weltregionen miteinander. Und wir Europäer wollen eine Weltregion werden. Schön. Dann gab es eine Diskussion und dann meldete sich in dieser Diskussion der Wirtschaftsminister eines Landes zu Wort, das auch anwesend war, EU-Mitgliedsland, das weniger Einwohner hat als Berlin. Will das dann nicht nennen und sagte dann, ja, das war bei uns eine heftige, kontroverse Diskussion in den Medien, im Parlament, auch in der Regierung, aber ich möchte Ihnen hier sagen, an die Adresse des stellvertretenden Staatspräsidenten der Volksrepublik China, nach langen Debatten sind wir zu einer strategischen Partnerschaft mit China bereit. Ich habe dann zum Reinhard Bütichofer, der saß neben mir, gesagt, ich nehme an, dass das seit der Ming-Dynastie die beste Nachricht ist, die in Peking verbreitet worden ist. Aber das ist das Selbstverständnis der Europäer, meine Damen und Herren. Wollen wir wirklich 2050 einzelne Staaten sein, die statt einen einheitlichen, starken Wirtschafts- und Währungsraum zu vertreten, zersplitterte Staaten sind, in denen der französische Franc, der belgische Franc, der luxemburgische Franc, der österreichische Schilling, die niederländischen Gulden, die spanische Pesete, der Escudo, die Lira und die deutsche Mark die Währungen sind, mit denen wir den währungspolitischen und ökonomischen Wettbewerb mit dem Yuan-Raum, also dem chinesischen Markt, dem Dollarraum oder der zukünftigen Währung der ASEAN-Staaten bestehen wollen? Man muss doch schon an Realitätsverlust leiden, wenn man angesichts dieser demografischen, wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Aussichten glaubt, jetzt sei die große Stunde der nationalen Währungen und der Nationalstaaten gekommen. Gemeinsam können wir viel bewegen. Denn in einer globalisierenden und interdependenten Welt, meine Damen und Herren, in der wir nun halt mal leben, gewinnt man politische Handlungsfähigkeit zurück, indem man nationale Souveränität in eine transnationale überführt und sie dort bündelt. Europa muss dort beginnen, auf der supranationalen Ebene, wo der Nationalstaat an seine Grenze gelangt ist beim Schutz der Interessen seiner Bürger. Es gibt ganz viele Menschen, und ich kann das gut nachvollziehen, die das kritisch sehen, weil sie glauben, mit dieser Aussage sei der Verlust nationaler Identität verbunden. Und ich gebe zu, als ich ein junger Bursche war, habe ich, noch als ich ins Europaparlament gewählt wurde, also zu der Zeit, als Herr Döpfner über die Frage, setzen wir Europa auf die Titelseite oder nicht, geglaubt, die Vereinigten Staaten von Europa, die wir anstreben, sei so etwas wie die USA auf europäischem Territorium. Ich habe als Abgeordneter und als jemand, der Verantwortung in Brüssel und Straßburg trägt, lernen müssen, dass das nicht so sein wird. Und auch akzeptieren müssen, übrigens auch für mich persönlich verinnerlichen müssen, dass nationale Identität nichts Schlechtes ist. Und dass Menschen keinen europäischen Superstaat wollen, den will ich übrigens auch nicht. Und dass wir, wenn wir Europa Vertrauen wieder schenken wollen, wenn wir verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen wollen, ziemlich an der Basis von Gefühlen beginnen müssen, die Menschen nun halt mal haben. Nationale Identität, die eigene Sprache, der eigene Staat, die eigene Geschichte, die eigene Kultur, die eigene Herkunft, nicht ersetzt sehen zu wollen durch ein Amalgam europäischer Kulturen. Das ist der Wunsch ganz vieler Menschen und den kann ich nachvollziehen. Der sitzt tief im Bauch der Menschen, nicht nur in unserem Land, auch in vielen anderen Ländern. Und deshalb ist der Nationalstaat nicht überflüssig. Er wird weiterhin existieren und er wird weiterhin gebraucht. Er wird auch als identitätsstiftende Einheit gebraucht. Das ist ja nichts Schlechtes, dass wir eine Vielfalt der Sprachen haben. Eine italienische Identität ist ja nicht schlecht, eine griechische auch nicht, eine finnische so wenig wie eine aus Portugal, eine maltesische oder eine aus Litauen. Das ist der Reichtum unseres Kontinents. Die kulturelle, die sprachliche Vielfalt, wem sage ich das? Bei Ihnen als Verlegerverband. Der Reichtum unserer Kultur ist ein Reichtum unseres Kontinents. Den muss man nicht aufgeben, den muss Europa nicht substituieren. Aber für die kulturelle Identität, für unsere Sprache, für unsere Historie kriegen unsere Kinder im 21. Jahrhundert keine Arbeitsplätze. Und deshalb müssen wir uns die Frage stellen, wo beginnt die Notwendigkeit, dass Europa ergänzend hinzugefügt wird, wo der Nationalstaat an seine Grenze stößt? Das ist die entscheidende Frage, über die wir diskutieren müssen. Denn, meine Damen und Herren, in der zukünftigen Weltpolitik werden vier große Herausforderungen sichtbar werden. Die weltweiten Handelsbeziehungen, die weltweite Klimabedrohung, die Währungsbeziehungen und die mit den Währungen verbundenen Spekulationen, die Steuerflucht eingeschlossen, ist nicht im nationalen Rahmen bekämpfbar und die Wanderungsbewegungen auf dieser Erde, die Migrationsproblematik. Diese vier großen Herausforderungen wird kein Land in Europa alleine bewältigen können. Deshalb brauchen wir in der Europäischen Union eine neue Kompetenzordnung. Wir werden uns als Europäische Union, die es ja gibt, und übrigens zur Stärke der Europäischen Union sei eins gesagt, es ist nicht die EU, die die Bundesrepublik Deutschland geschaffen hat. Es ist auch nicht die EU, die Frankreich gebildet hat oder Italien erfunden. Sondern es sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die erlauben, wie stark diese Union ist oder wie schwach. Dieser ewige Verweis, die da in Brüssel, der reicht mir. Der ist perfektioniert worden und tödlich für die europäische Idee. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, die 27 oder 17, nach welcher Formation sie auch immer zusammensitzen mögen, sitzen in Brüssel zusammen und sagen, der Jürgen Habermas nennt das eine permanente Selbstermächtigung, dass sie die Geschicke Europas und der Europäischen Union entscheiden. Nicht das Parlament, die haben eh nichts zu sagen, nicht die Kommission, die soll mal die Klappe halten, wir, die Regierungschefs. Nicolas Sarkozy hat das im französischen Wahlkampf, hat das perfektioniert, er hat das auf die Spitze getrieben. Ich habe mich mal auf einer Wahlveranstaltung von ihm als Zuhörer geschlichen. Le gouvernement de l'Europe, c'est Angela et moi. Beifall. Die Regierung von Europa, das ist Angela und ich. Drei Sätze später hat er gesagt, l'Europe est mal gouvernée. Also Europa wird schlecht regiert. Habe ich Beifall geklatscht, hat aber auch wieder Beifall bekommen. Zweimal Beifall. Weil bis zur Perfektionierung weitergetrieben, der Erfolg ist der Erfolg der nationalen Regierungen, wenn er in Brüssel stattfindet. Der Misserfolg ist der Misserfolg dieser Union. Und dann wundern sich die gleichen Leute, wenn ihre Wählerinnen und Wähler das glauben. Und glauben, Effektivität, das ist das Handeln meiner Regierung, wenn sie sich in Brüssel durchsetzt. Und Ineffektivität, Sie haben ja bei Ihrer freundlichen Anmoderation schon mal wieder zwei schöne Vorurteile, Gurkenverordnung und Bananen, angesprochen. Das ist alles Brüssel. Wobei, das ist alles Quatsch. Wenn wir die Europäische Union handlungsfähig machen wollen, rate ich dringend dazu, meine Damen und Herren, dass wir uns über eine Kompetenzordnung unterhalten. Es wird Sie vielleicht überraschen, wenn der Präsident des Europäischen Parlaments sagt, ich bin bei einer solchen Kompetenzordnung auch bereit, darüber zu diskutieren, dass wir Kompetenzen von Brüssel auf die nationale Ebene zurückübertragen. Dinge, die sich in Europa als nicht praktikabel erwiesen haben, die sollen die Nationalstaaten oder regionale Körperschaften besser machen können, lasst sie uns zurückgeben. Aber da, wo der Nationalstaat nur noch die Fiktion der Schutzmacht aufrechterhält gegenüber seinen Bürgern, obwohl er weiß, dass er längst diesen Schutz nicht mehr gewähren kann, dort muss die politische Union ansetzen. Und politische Union ist auch so ein Begriff, der in den letzten Tagen ja durch alle Gazetten geistert. Ich bin dafür, dass wir konkret sind. Was heißt denn politische Union? Wenn ich auf der Straße einen meiner Wähler im deutsch-niederländisch-belgischen Grenzraum, wo ich zu Hause bin, frage, weißt du, was eine politische Union ist auf europäischer Ebene? Dann meint er, die CDU dehnt sich europaweit aus. Wir müssen konkret sein. Politische Union heißt, wir brauchen für die Aufgaben, die wir auf die europäische Ebene übertragen, eine europäische Regierung, die sich auch so nennt und die von einem europäischen Parlament eingesetzt und wenn sie schlecht ist, wieder abgesetzt werden kann. Und die muss sich beschränken auf die Dinge, für die sie zuständig ist. Und die Dinge, für die sie nicht zuständig ist, müssen die nationalen und die regionalen Regierungen zuständig sein. Und das brauchen wir mehr denn je, weil natürlich durch die sogenannte Euro-Krise und die sogenannte Euro-Rettung das europäische Projekt insgesamt in Gefahr geraten ist. Ich sage sogenannt, denn der Euro steckt nach meinem Dafürhalten nicht in der Krise. In einer Krise steckt das politische System Europas. Wir haben es mit einer Krise des Euro-Managements zu tun, mit Staats- und Regierungschefs, die ein ums andere Mal sich versammeln. Wir hatten im Juni den 25. Krisengipfel. Ich habe zum Silberjubiläum gratuliert. Und nicht einmal kommt eine nachhaltige Lösung heraus. Das Problem des Europäischen Rates, der Staats- und Regierungschefs, sei es nun in der 27er-Formation oder in der Euro-Formation, ist das Einstimmigkeitsprinzip. Und Sie haben immer einen Regierungschef, der gerade einen Wahlkampf hat oder der gerade aufgrund der nationalen Situation irgendeine Rücksicht nehmen muss. Das ist der Grund, warum keine Grundentscheidung gefallen ist. Man konnte gegen oder für Eurobonds sein, aber es gab eine gespaltene Lage. Die einen waren dafür, die anderen dagegen. Beim Einstimmigkeitsprinzip ist das Ding erledigt. Man kann für oder gegen einen Schuldentilgungsfonds sein. Die überwältigende Mehrheit dafür, einige dagegen, Punkt. Man kann für oder gegen eine Banklizenz für den Stabilitätsmechanismus sein. Die meisten dafür, einige dagegen, Punkt. Das ist das Beschreiben des Szenarios, aber nicht der Lösung. Der vielgescholtene Mario Draghi ist zur Rettung geschritten und hat mit seiner Ankündigung, ich kaufe Staatsanleihen, weil ich diese Währung verteidigen will, etwas erreicht, was wir in 25 Gipfeln vorher nicht erreicht haben. Die Börsenkurse steigen, der Euro stabilisiert sich und die Zinsen sinken. Er hat das Vertrauen in die Eurozone nach meinem Dafürhalten wiederhergestellt und den Spekulationen gegen den Euro das Wasser abgegraben. Ich hatte vorgestern ein Gespräch mit einem dieser Spekulanten, der mir gesagt hat, naja, der Draghi hat uns jetzt einen Riegel vorgeschoben. Wir hätten weiter gewettet auf das Auseinandersetzen der Eurozone, Auseinanderbrechen der Eurozone. Mit dem wachsenden Zweifeln am unbedingten Willen der Euroländer, alles für die Integrität und die Verteidigung des Euros zu tun, haben einige Leute, meine Damen und Herren, an internationalen Finanzplätzen verdammt viel Geld verdient. Ich weiß nicht, ob Herr Soros dabei ist, aber Herr Soros hat mir erklärt, wie er das gegen das britische Pfund gemacht hat. Wir reden in Deutschland, meine Damen und Herren, viel darüber, dass in südlichen EU-Ländern geschludert und geschlammt wird. Die Länder werden schlecht geredet. Selbstverständlich nicht in den Blättern, die Sie repräsentieren, das ist völlig klar. Die hohen Zinsen auf Staatsanleihen, so sagt man, seien quasi die gerechte Strafe und der außerdem notwendige Druck für Reformen. Und ich teile die Auffassung derjenigen, die sagen, diese Länder müssen Reformen durchführen und Schulden abbauen. Das tun sie auch, und zwar knallhart. Was glauben Sie wohl, warum die Menschen in Madrid oder in Rom oder in anderen Hauptstädten zu Hunderttausenden revoltieren? Weil dort Reformen durchgeführt werden, weil dort staatliche Leistungen gekürzt werden. In Spanien, in Italien, da werden knallharte Sparpakete durchgezogen, Reformprogramme, um tatsächlich die Auflagen, die diese Staaten erfüllen müssen, um verbesserte Konditionen an den Finanzmärkten zu bekommen, von den Regierungen durchgedrückt werden. Ich bin manchmal über unsere deutsche Debatte etwas erstaunt. Ich war in Griechenland, ich war in Spanien, ich war in Italien. Und gerade wenn wir über Italien, über diesen G8-Staat reden, lassen Sie mich über einen Ihrer Kollegen reden, der 10 Jahre Ministerpräsident dieses Landes war und unter dessen Verantwortung fällt, dass dieses ohnehin notorisch überschuldete Land die höchste Staatsverschuldung erreicht hat, die es in seiner Geschichte erreicht hat. Dennoch hat die Regierung von Silvio Berlusconi an den Finanzmärkten sich Geld zu 2% leihen können. Nun wird das Land regiert von einem Gegenentwurf. In seiner Persönlichkeit ist Mario Monti ein Gegenkonzept zu Silvio Berlusconi. Ein Mann wie Mario Monti, den gibt es eigentlich nur noch in Hollywood-Filmen. Ein distinguierter, wirklich feiner Professor, der den Koch aus dem Palazzo Chigi rausgeschmissen hat und Frau Monti kocht die Pasta selber. Dessen Plan darin bestand, die Staatsschuld um 70 Milliarden zu senken. Und er hat das vor dem Parlament so begründet, dass die 3,5 bis 4 Milliarden, die er braucht, um sie zu finanzieren, diese 70 Milliarden Staatsschuld, eingespart werden. Und wenn er das auf mehrere Jahre schafft, er auf ein 5-Jahres-Programm bei 3,5 bis 4 Milliarden, die er nicht mehr für den Zins- und Tilgungsdienst bei diesen 70 Milliarden braucht, um die 20 Milliarden mobilisieren kann, um sie in seine Wirtschaft zu stecken. Und er sagt, wenn wir das mit den Strukturhilfen, die wir aus Brüssel bekommen, kombinieren, bekommen wir ein 30 bis 40 Milliarden schweres Investitionsprogramm in unserem Land zustande, für das wir keine neuen Schulden aufnehmen müssen, auch keine Steuern erhöhen müssen. Und wo die Leistungskürzungen, die wir unseren Bürgern abverlangen, dann ja auch begründet sind, weil wir sie wieder reinvestieren. Und Herr Monti war hier in Berlin und hat Frau Merkel angefleht, eine Banklizenz für den ESM, weil trotz aller Sparbemühungen, trotz dieser Radikalität sein Programm nicht funktionierte, weil die ersparten 3,5 Milliarden in die gestiegenen Zinsen geflossen sind und nicht in die reale Wirtschaft des Landes. Und dann zu sagen, die machen keine Reformen, ist einfach nicht gerecht. Deshalb, ich glaube, dass Mario Draghi nicht in der Logik des normalen Handelns einer Zentralbank gehandelt hat, aber seine Ankündigung, Staatsanleihen aufzukaufen, waren ein letzter Rettungsschritt, der notwendig war. Wir müssen nun schauen, dass sich das nicht verselbstständigt. Und ich teile die Auffassung all derjenigen, die sagen, wir sind gegen Junkie-Politik. Wenn es einmal gelungen ist, über einen solchen Schritt billiges Geld zu bekommen und dann wieder in den Konsum zu gehen, dann wieder vor Wahlen die Schwarz-Weiß-Fragen zu beantworten und immer nur Ja zu sagen auf jede Forderung und mit billigem Geld wieder Wahlversprechen und Leistungen zu finanzieren. Wenn das der Effekt wäre, das wäre fatal. Und deshalb habe ich Verständnis für all diejenigen, die sagen, wenn die jetzt wieder billiges Geld kriegen, gehen sie wieder in den Konsum. Aber ich muss eine Gegenfrage stellen. Wozu haben wir das europäische Semester eingeführt? Das europäische Semester ist die Verpflichtung der nationalen Finanzminister, ihre Haushaltsentwürfe, bevor sie an das nationale Parlament gehen, zur Vorabprüfung nach Brüssel zu senden. Was richtig ist für sich genommen, aber parlamentarisch nicht geht, weil kann nicht der Deutsche Bundestag zunächst nicht auf den Haushalt schauen, sondern Beamte der EU, die das auf der Grundlage von Kriterien bewerten, die wir im Europaparlament nicht festgelegt haben, sondern die sie selbst festgelegt haben. Eine solche Entparlamentarisierung wird weder der Bundestag noch wir als Europaparlament hinnehmen. Ich habe das Herrn Schäuble und Frau Merkel auch ganz klar gesagt. Aber wir haben dieses europäische Semester und unabhängig von diesem parlamentarischen Defizit existiert es. Schäuble, das weiß niemand, muss den nächsten Bundeshaushalt, bevor er ihn den Kollegen des Bundestages gibt, nach Brüssel schicken. Wir haben im sogenannten Sixpack, also 6 Richtlinien, zur Finanzmarktregulierung die Richtlinie zur Bekämpfung der exzessiven Defizite beschlossen. Diese Richtlinie ist interessant, weil sie nämlich eine Umkehrung eines früheren Rechtes der Mitgliedstaaten bedeutet, die zu einem Sündenfall in der Eurozone geführt haben, an dem auch Deutschland, die Regierung von Gerhard Schröder, beteiligt war. Nämlich, dass die Kommission bei exzessiven Defiziten sogenannte blaue Briefe verschickt und im Jahre 2004 die ersten Defizitzünder die Bundesrepublik Deutschland und Frankreich waren. Und die Regierungen Chirac und Schröder gesagt haben, so weit kommt denn noch, dass uns aus Brüssel gesagt wird, was wir hier zu tun haben. Und im Ministerrat diesen blauen Brief gestoppt haben, weil die Kommission brauchte eine Zweidrittelmehrheit, um ihre Maßnahmen durchzusetzen. Aber ohne Deutschland und Frankreich gibt es im Ministerrat keine Zweidrittelmehrheit. Wir haben im Europäischen Parlament das umgedreht. Die Kommission kann jetzt mit den Zwangsmaßnahmen beim exzessiven Defizit nur noch mit Zweidrittelmehrheit gestoppt werden. Dagegen hat sich übrigens ein halbes Jahr lang wer gewehrt? Nicolas Sarkozy, wie kein anderer. Und wozu ratifizieren wir eigentlich den Fiskalpakt, der die Ausbreitung der deutschen Schuldenbremse auf ganz Europa bedeutet, sonst gar nichts? Also mit dem europäischen Semester, mit der Richtlinie gegen die exzessiven Defizite und mit dem Fiskalpakt haben wir die Instrumentarien geschaffen, die es jetzt ermöglichen müssten, die Maßnahmen über den Stabilitätsmechanismus zu ergreifen, die man ergreifen muss, um Krisenländer, die vor allen Dingen unter einer Zinskrise leisten, in die Lage zu versetzen, sich wieder billiger zu refinanzieren, in einem Zwischenraum über überstaatliche Hilfe, um in einem nächsten Schritt sich an den Finanzmärkten wieder Geld selbst leihen zu können. Und dazu müssen sie Reformen durchdrücken und dazu dürfen sie sich nicht weiter neu verschulden können. Das alles läuft. Ich frage mich nur, warum es in diesem Lande nie so diskutiert wird, sondern wir uns permanent eine Diskussion darüber erlauben, wann Griechenland denn jetzt endlich aus dem Euro rauskommt. Wann diskutieren wir eigentlich darüber, dass sich keine Volkswirtschaft, auch die griechische Volkswirtschaft, nicht erholen wird, niemals, wenn es kein Vertrauen von Wirtschaft in einen Staat gibt? Aber Sie, meine Damen und Herren, sind zu großen Teilen ja auch Unternehmer. Und ich stelle Ihnen als Unternehmer die Frage, welcher Unternehmer investiert eigentlich in einem Land, in dem man ihm sagt, ja, ob die Währung, mit der du da investierst, morgen noch die Währung ist, das wissen wir nicht. Und den Griechen muss man sagen, kein Mensch hat Vertrauen in eure Staatsverwaltung. Das hören sie nicht gerne, aber man muss es offen sagen. Und deshalb plädiere ich für eine Restrukturierungsagentur in Griechenland, in der auch Beamte der Europäischen Union mit griechischen Beamten gemeinsam ein Katastersystem aufbauen und eine Finanzverwaltung aufbauen, um potenziellen Investoren das Gefühl zu geben, man kann wieder in das Land gehen, weil die Währung bleibt, mit der ich investiere, die bleibt und die Staatsverwaltung, mit der ich zusammenarbeiten muss, wird effektiver. Und zum Dritten, ich hatte die Gelegenheit, mit dem Präsidenten der Deutsch-Griechischen Handelskammer vor ein paar Tagen zu sprechen, der mir gesagt hat, Leute, wir haben Investitionsmöglichkeiten genug in die Infrastruktur, in den Tourismus, in erneuerbare Energien. Weiß der Teufel, welche Möglichkeiten. Aber wir haben gerade im mittelständischen Bereich, bei den mittleren und kleinen Unternehmen, ein enormes Problem in Griechenland. Neben den Unsicherheiten, über die ich gerade gesprochen habe, ist das größte Problem der griechischen Volkswirtschaft, dass sie keine Kredite kriegt. Dass griechische Banken eben an Unternehmen keine Kredite ausleihen. Deshalb plädiere ich dafür, dass ein Kreditprogramm der Europäischen Gemeinschaften, der Europäischen Union, übrigens der Europäischen Investitionsbank oder der Europäischen Bank für Restrukturierung und Entwicklung, dabei helfen könnte, durch vor allen Dingen Förderung von Projekten mittlerer und kleiner Unternehmen im Land wieder Wachstum auszulösen. Das sind vertrauensbildende Maßnahmen. Und ich würde mir übrigens auch wünschen, dass wir in Deutschland stärker darüber diskutieren, dass es die dynamischste Volkswirtschaft ist in Europa, die zurzeit am stärksten wachsende Volkswirtschaft, nämlich die polnische, deren Premierminister Donald Tusk sagt, wenn wir unser Wachstum verstetigen wollen, dann müssen wir den Euro einführen. Und deshalb will ich so schnell wie möglich in den Euro. Warum erlauben wir uns eigentlich eine politische Debatte in Europa, die sich hauptsächlich darauf konzentriert, 2% des Bruttoinlandsprodukts der Eurozone rauszuschieben, statt darüber zu diskutieren, wie wir die dynamischste Wirtschaft schnell in den Euro reinholen. Weil sich nationale und ich sage auch nationalistische Rhetorik halt besser vermarkten lässt. Der Nationalstaat, meine Damen und Herren, bringt nach innen eine enorme Bindewirkung. Wir alle können das bei jedem Fußballspiel sehen und erleben. Aber er kann, wenn er übertrieben wird, der Nationalismus, eine enorme Zerstörung auslösen. Und deshalb plädiere ich für zwei Handlungsstränge. Ich glaube, dass wir uns darüber im Klaren sein müssen, dass in der weltweiten Entwicklung, in der globalen Entwicklung im 21. Jahrhundert, die vier großen Herausforderungen, die auf uns zukommen, durch eine europäische Föderation bewältigt werden müssen und bewältigt werden können. Wenn wir wollen, dass es sie gibt, müssen wir sie bilden. Und deshalb glaube ich, dass wir einen guten Schritt machen werden, wenn wir bei der Europawahl 2014 darüber diskutieren, dass es nicht die Staats- und Regierungschefs sein werden, die sich den Präsidenten der EU-Kommission untereinander auskungeln, sondern dass der Chef der EU-Exekutive gewählt werden wird durch die Bürgerinnen und Bürger Europas. Und zwar mit der Frage, welches Europa wollen wir? Ein vertieftes, ein liberales, ein marktliberales, ein marktradikales, ein grünes, ein sozialdemokratisches oder ein christdemokratisches? Wollen wir ein rot-grünes, wollen wir ein schwarz-gelbes? Aber dass wir bei der Europawahl beim nächsten Mal nicht mehr darüber diskutieren, dass Europa als das betrachtet wird bei Europawahlen, was in der Vergangenheit der Fall war, nämlich eine nationale Zwischenwahl, um der jeweils amtierenden Regierung eins auf den Rüssel zu hauen, sondern uns die Frage stellen, ob ein durch das Europäische Parlament gewählter, quasi Regierungschef von Europa, der seine Legitimation aus einer Wahl bezieht, in der Lage ist, diesen Umbau der Europäischen Union hin zu einer Föderation, in der die Kompetenzordnung klar beschrieben ist, ob der das nicht tatsächlich besser machen kann, wenn er eine direkte Legitimation über eine Wahl hat, als wenn seine Legitimation von den Chefs der nationalen Regierungen kommt. Denn die, Sie merken, bin mit denen ja nicht auf besonders gutem Fuße. Die mögen mich auch nicht, muss ich sagen. Die haben alle eine Pflicht, als Regierungschefs zunächst an ihre Länder zu denken. Das mache ich Ihnen nicht zum Vorwurf. Das ist die Aufgabe eines Regierungschefs, dass er zunächst an die Interessen seines Landes denkt. Aber die Summe der individuellen Interessen der Regierungschefs, die Summe der Partikularinteressen der Mitgliedsländer der EU sind nicht das Interesse der Gemeinschaft, sondern sind die Summe von nationalen Partikularinteressen. Dem einen Gemeinschaftsgedanken, der das größte Erfolgsprojekt Europas war, wieder entgegenzusetzen, das wird die Aufgabe des nächsten Kommissionspräsidenten sein. Und deshalb wird auf Ihre Blätter, auf Ihre Organe eine große Aufgabe bei der nächsten Europawahl zukommen, nämlich klarzumachen, dass es nicht um die Frage geht, ob wir die Europäische Union haben, die ist nämlich da, die handelt auch, vielleicht falsch, aber sie handelt, sondern wie wir Europa gestalten wollen. Um diese Frage wird es bei der nächsten Europawahl gehen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieses Mehr Europa, das wir brauchen, war noch nie unpopulärer, als es heute ist. Sie haben hier vor sich niemanden stehen, der auf einem falschen Planeten lebt. Ich stehe mit zwei Füßen auf der Erde. Ich war 11 Jahre Bürgermeister einer kleinen nordrhein-westfälischen Stadt und habe dabei gelernt, zuzuhören. Und wenn ich den Wählerinnen und Wählern in unserem Lande zuhöre, dann sind die meisten Gutwilligen diejenigen, die nichts sagen. Die meisten aber, ich sehe es an ihren Augen, sagen, naja, alles klingt alles toll, was er da erzählt, aber irgendwie Glauben tun wir es ihm nicht. Und ich rate uns, den Europapolitikerinnen und Europapolitikern, genau diese Haltung ernst zu nehmen. Nicht jeder, der Kritik an der Europäischen Union übt, ist ein Euroskeptiker. Ich übe auch Kritik an der Europäischen Union. Der Regisseur Wim Wenders hat mir mal vor ein paar Monaten gesagt, Diese Idee, die du da vorträgst, vom Europa im 21. Jahrhundert und die Idee von der friedensstiftenden Kraft, die Europa im 20. Jahrhundert hatte, die ist unbestritten. Aber aus dieser Idee ist die Verwaltung geworden. Und jetzt glauben die Menschen, diese Verwaltung sei die Idee. Und ich finde, das ist auf einen Satz gebracht, was ganz viele Menschen tief in ihrem Innern spüren. Das Bauchgefühl von Millionen Menschen. Und ich stelle jetzt die Frage, geben wir deshalb die Idee auf? Oder verändern wir die Verwaltung? Um die Verwaltung zu verändern, brauchen wir neue Strukturen. Um die neuen Strukturen schaffen zu können, brauchen wir das Vertrauen der Menschen. Um dieses Vertrauen der Menschen zu gewinnen, brauchen wir die öffentliche Auseinandersetzung um Europa. Und nicht die Aussage, Europa ist alternativlos. Nein, es gibt eine Alternative zu Europa. Wenn die Mehrheit der Menschen die Renationalisierung will, dann wird sie sie durchsetzen. Ich glaube aber, dass man eine überwältigende Mehrheit der Menschen dafür gewinnen kann, eine Aufteilung der Kompetenzen so hinzunehmen, dass wir den Staatenbund zu einem Staatenverbund weiterentwickeln mit einer eigenen Rechtspersönlichkeit. Das wird kein Bundesstaat werden, aber einer eigenen juristischen Form, die es in dieser Art wahrscheinlich noch nie gegeben hat, die aber diese Herausforderungen im 21. Jahrhundert, die ich beschrieben habe, bewältigen kann. Und dazu brauchen wir eine breit angelegte Diskussion und das Mitwirken der Bürgerinnen und Bürger beim Schaffen dieser Strukturen. Meine Damen und Herren, ich war vor ein paar Wochen in Italien, in einem kleinen Dorf. Das heißt San Anna di Stazzema und liegt in der Nähe von Florenz. Dort hatte mich der Bürgermeister eingeladen, an einer Gedenkveranstaltung teilzunehmen. In diesem Dorf hat die SS-Division Das Reich 1944, 560 alte Frauen und Kinder, weil die Männer waren alle bei den Partisanen, wegen einer Racheaktion, wegen eines Partisanenanschlags massakriert. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil ich glaube, dass das, was ich da erlebt habe, auf irgendeine Art und Weise jeder von uns schon einmal erlebt hat. Ich war beschämt, dass im Namen unseres Volkes solche Verbrechen geschehen sind. Und sie sind im Namen des deutschen Volkes von einer militärischen Einheit des Deutschen Reiches begangen worden. Ich war bestürzt über den Zivilisationsbruch, den der Faschismus aus unserem Lande, aber auch der Bolschewismus aus der Sowjetunion, der Zivilisationsbruch, der in dieser Menschenverachtung, in diesem exterminatorischen Willen, einer besonderen Ausprägung bei uns in dieser rassischen Vernichtungsideologie ihren Ausdruck fand. Dieser Zivilisationsbruch ist einzigartig in der Menschheitsgeschichte und verpflichtet uns. Aber ich war zutiefst erschüttert davon, aber zugleich auch zutiefst bewegt davon, dass die Überlebenden dieses Massakers, die, als es geschah, kleine Kinder waren, mit mir geredet haben und als ich dort fortgegangen bin, mir gesagt haben, ihr seid Freunde. Das heutige Deutschland hat mit diesem Land nichts mehr zu tun. Die Deutschen haben die richtigen Konsequenzen gezogen. Ich finde das faszinierend. Ich bin im deutsch-niederländisch-belgischen Dreieck aufgewachsen und habe in meiner eigenen Familie Leute, die Soldaten der belgischen oder der niederländischen Armee waren, weil die Geschwister meines Großvaters nicht in Deutschland bleiben konnten, weil mein Großvater den Betrieb alleine geerbt hat und sie sind rübergegangen auf die andere Seite, haben da gearbeitet, geheiratet, Kinder bekommen und die waren nun plötzlich 1940 Soldaten unterschiedlicher Armeen. Ich habe auch nachvollziehen können, dass diejenigen in Belgien, in Luxemburg, in Frankreich, in den Niederlanden, die 1950 gesagt haben, oder 51, die Deutschen kriegen mehr Marshallplanmittel als wir, ausgepfiffen worden sind. Dass die nicht Begeisterungsstürme ausgelöst haben, sondern ganz im Gegenteil. Aber es waren unsere Kriegsgegner, Die Länder, die von Deutschland verheert und verwüstet worden sind, die uns durch die europäische Einigung die Möglichkeit eröffnet haben, erhobenen Hauptes in die demokratische Staatenfamilie zurückkehren zu können. Warum ist uns Deutschen das eigentlich heute so wenig wert? Warum ist es möglich, dass als ich aus diesem Dorf in Italien zurückkommend in München gelandet bin, ich eine Zeitung aufschlage und lese, dass ein Minister aus Deutschland sagt, man müsse an den Griechen ein Exempel statuieren. Ich glaube, meine Damen und Herren, wir haben nicht die Menschen geändert auf diesem Kontinent. Wir haben Strukturen verändert, die es nicht mehr möglich machen, dass wir übereinander herfallen. Aber wenn wir die Strukturen zerschlagen, dann sind die Dämonen des vergangenen Jahrhunderts, die immer lebendig sind, relativ schnell wieder da. Deshalb, ich bin fest davon überzeugt, dass das europäische Einigungswerk, wenn wir es richtig weiterentwickeln und es institutionell so gestalten, wie es gestaltet werden muss, uns schützt im 21. Jahrhundert in der Welt. Aber ich glaube zugleich, dass die europäische Integration, was die Werteorientierung von Frieden und sozialer Gerechtigkeit angeht, eine historisch einzigartige Errungenschaft ist, die wir nicht wegen einer einzigen ökonomischen oder Währungskrise vom Grundsatz in Frage stellen dürfen. Wir, Sie und ich, sind zu großen Teilen in diesem Saal Angehörige einer Generation, die Erbnehmer ist. Erbnehmer einer Generation unserer Eltern, deren Leitmotiv war, unseren Kindern soll es besser gehen als uns. Und es geht uns besser, als es unseren Eltern je gegangen ist. Wenn wir aber wollen, dass wir als Erblasser auch dafür sorgen, dass es unseren Kindern noch so gut geht wie uns heute, dann gibt es nach meinem Dafürhalten zwei Wege. Den der Renationalisierung oder den der Vertiefung der europäischen Integration. Die ist nicht alternativlos, aber es lohnt sich, für sie zu kämpfen. Vielen Dank.
Sehr geehrter Herr Scholz, ich glaube, wir dürfen uns ganz, ganz herzlich bedanken zu dieser ganz besonderen Stunde eines Plädoyers für die Fortentwicklung Europas. Sie haben ja ganz zu Beginn schon sehr eindrücklich mal die Dimensionen der Welt zurechtgerückt, in der wir uns bewegen, einzeln oder eben in einem Verbund. Und Sie haben daraus ja mit Blick auf die Geschichte, gerade in den letzten Ausführungen ja sehr ergreifend auch, aber auch vor allem natürlich mit Blick auf das, was zu tun sein könnte, ich sage das mal bewusst ganz neutral, auf die Strukturen, die entwickelt werden müssen, uns ein sehr nachdrückliches Bild geliefert, das, glaube ich, auch keinen hier im Saale unbeeindruckt gelassen hat. Und ich begrüße es auch ganz ausdrücklich, dass Sie auch doch Fragen und Themen angesprochen haben, die in dem, soweit es von mir beobachtet wird, medialen Alltagsgeschäft vielleicht doch nicht die Rolle bisher gefunden haben, die Ihnen möglicherweise zukommen könnte. Insofern, und das ist ja sicherlich auch ein Sinn Ihres Besuchs hier aus Ihrer Sicht gewesen, haben Sie mit Sicherheit Anstöße geliefert, denen sich der eine oder andere hier im Saal nicht entziehen kann. So würde ich das vielleicht mal formulieren wollen. Ich fasse das jetzt so zusammen, dass Sie mit derselben Vehemenz bei Gelegenheit auch an die medialen und medienpolitischen Fragen Europas herangehen, ohne dass es dazu hier jetzt weitere Ausführungen bedurft hätte. Wir fühlen uns da insofern in guter Hand und ich glaube, wir dürfen Sie auch darauf ansprechen, wenn wir da mal ein konkretes Thema haben. So wollen wir das vielleicht handhaben. An der Stelle nochmals ganz, ganz herzlichen Dank von uns allen. Es war eine große Stunde, die wir hier mit Ihnen verbringen durften. Ganz banal ist dazu zu sagen, dass jetzt eigentlich eine ausgedehnte Kaffeepause ansteht, die aber auf ein Minimum bitte zu reduzieren ist im Interesse des weiteren Programms. Dazu möchte ich Sie alle einerseits einladen, aber auch bitten, nicht zu lange zu verweilen. Ihnen, Herr Scholz, nochmals ganz große Anerkennung für Ihre Rede. Dankeschön.